Die Überschrift von meiner Predigt heute heißt Die Kraft des Evangeliums. Da passt, finde ich, das Zeugnis von Virginia schon wie die Faust aufs Auge. Genau, Kraft. Was fällt dir ein, wenn du an Kraft denkst? Ja, dir fällt Dynamos ein. Den meisten fällt nicht gerade ein griechisches Wort ein. Bodybuilder, ja, genau. Ja, Muskel, genau. Manch einem fällt so, der denkt an einen Sportwagen, Kraft unter der Haube, ja, und genau. Oder die unbändige Kraft von Wind und Wasser und Feuer. Manchmal sehen wir das und sehen, wie mächtig diese Kraft ist. Also ich mag ja eigentlich Naturgewalten, aber es ist eine ungeheure Kraft da drin, genau. Aber so im ersten Moment, wenn wir an Kraft denken, dann denken wir nicht unbedingt an eine stille Kraft. Die stille Kraft des Evangeliums. Das ist keine Kraft, die sich explosionsartig oder gewaltig oder sonst irgendwie sichtbar gestaltet, sondern sie ist leise und dennoch mächtig. Es ist keine physische Kraft, sondern eine geistliche Kraft. Sie zerstört nicht, offenbart sich nicht äußerlich und bringt nichts in Bewegung. Und dennoch verändert sie nachhaltiger und tiefgreifender als jede physische Kraft. Die Kraft des Evangeliums. Was hat es damit auf sich und wie können wir dauerhaft von dieser Kraft profitieren? Das ist mein Thema heute Morgen. Und ich fange mal an. Der Inhalt von der Kraft des Evangeliums ist das Evangelium. Und damit fange ich an, mit dem Evangelium. Evangelium, die meisten wissen das, die haben das schon mal gehört, ist eigentlich ein griechisches Wort und heißt übersetzt Siegesbotschaft. Das ist früher, wenn man in den Schlacht gezogen ist, wo zwei gegnerische Soldatentrupps gegeneinander kämpfen. Und wenn die Schlacht geschlagen ist, dann hat der Sieger in sein Land eine Siegesbotschaft geschickt, nämlich das Evangelium. Wir haben gesiegt. Das ist das Evangelium. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Evangelium. Und wenn wir in der Bibel lesen Evangelien, da lesen wir in vier Evangelien. Und da, wenn man das liest, liest man nicht unbedingt von Schlachtszenen. Ja, nicht wo Soldaten sich kloppen und sich gegenseitig umbringen. Das hört sich ganz anders an. Und trotzdem, wenn man das geistlich sieht, ist es nichts anderes. Es war eine Schlacht. Und es ist eine Schlacht. Und diese Schlacht ist siegreich ausgegangen. Es geht bei den Evangelien letztendlich um das Leben und das Sterben eines jungen Mannes. Der heißt Jesus. Äußerlich eher unscheinbar, aber geistig gesehen sehr tief und eine tiefe Bedeutung für uns. Es geht im Geistlichen um die Rettung der Menschheit und den Sohn Gottes. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und der Sohn Gottes spielt die Hauptrolle dabei. Und ich schilder mal kurz, worum es dabei geht. Als Gott die Erde schuf und den Menschen als Verwalter darauf setzte, er hat den Menschen geschaffen, hat gesagt, so, ich übergebe dir die Erde, verwalte sie gut, kümmere dich darum, dass alles hier heile bleibt und gesund ist. Das war die Aufgabe des Menschen. Und zu der Zeit, ganz frisch geschaffen, war diese Erde heile und in Ordnung. Die war richtig schön. Wir sehen immer noch was davon. Die Erde ist immer noch schön. Sie war sozusagen im Einklang mit dem Willen und mit der Ordnung Gottes. Und alles, was im Einklang mit Gott ist, ist wunderbar und gut. Gottes Widersacher, ein mächtiger Engel, der zum Feind Gottes wurde, verführte den Menschen allerdings. Und der Mensch wurde Gott ungehorsam und trennte sich von ihm. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerbrach. Und Gott konnte ihm seine wohltuende und lebensspendende Kraft nicht mehr zukommen lassen. Von dem Moment an ging es mit dem Menschen und auch mit der Erde bergab. Mit dem Zustand des Menschen und mit dem Zustand der Erde ging es von dem Moment an bergab. Und wenn wir das, wir können nicht sagen, die Erde ist heute noch immer völlig in Ordnung und gesund. Und guck dir Menschen an, sind die völlig in Ordnung? Ich meine nicht unbedingt gesund oder nicht, sondern ihre Gesinnung. Sind sie gut oder schlecht, böse oder gut? Ja, das meine ich damit. Und der Zustand hat sich von dem Moment an immer mehr zum Schlechten hin verändert. Der Einfluss Satans wurde immer größer und der Mensch wurde immer böser. Sehr pauschal gesagt, das weiß ich, aber wir gucken das im Groben an im Moment. Und viele Menschen fragen sich heute, wie konnte Gott das zulassen, was wir sehen, dass die Erde immer schlimmer wird und dass die Menschen immer böser werden. Wie konnte Gott sowas zulassen? Und wenn wir sehen, wie grausam und furchtbar manche Menschen miteinander umgehen, was sie einander antun, wie konnte Gott das zulassen? Aber wer hat diese Entscheidung getroffen? Nicht Gott, sondern der Mensch hat diese Entscheidung getroffen. Auch wenn er von Satan verführt worden ist, letztendlich hat der Mensch gehandelt und entschieden, ich will das selbst in die Hand nehmen und ich will nicht mehr auf Gott hören. So, und Gott hat ihm die Freiheit dazu gelassen. Das war das Einzige, was man Gott in die Schuhe schieben kann. Aber die Alternative wäre gewesen, wenn wir die Freiheit nicht gehabt hätten, dann wären wir alle Marionetten. Dann würde Gott uns nur sagen, so, du machst das und wir machen das. Wir hätten keinen freien Willen mehr. Wer möchte das? Möchtest du das? Befehlsempfänger sein und nichts anderes? Und nur immer das genau tun? Wisst ihr, das Problem dabei ist, dass dann keine Liebe mehr da ist. Das ist keine Beziehung, keine Liebesbeziehung, sondern nur noch eine Gehorsamsbeziehung. Und Gott wollte eine Liebesbeziehung zum Menschen haben. Und deswegen hat er ihm freien Willen gelassen. Lieben kann man nur freiwillig. Niemals gezwungen. Du kannst niemanden zur Liebe zwingen. Und deswegen hat Gott gesagt, ich lasse dir einen freien Willen. Und geh das Risiko ein, dass du deinen eigenen Weg gehst. Und genau das hat der Mensch gemacht. Aber Gott hat nicht tatenlos zugesehen. Er hat nicht einfach gesagt, ja, dann ist das halt so. Sondern er hat das einzig Mögliche getan. Das einzig Mögliche, um den Menschen zurückzubekommen. Wieder in Verbindung mit ihm zu treten. Er schaffte einen Weg zur Erlösung. Der Mensch musste erlöst werden, weil es war was zwischen dem Menschen und Gott. Und das musste weg, damit diese Verbindung wiederhergestellt werden kann. Das nennt man Versöhnung. Damit die Menschen wieder die lebensspendende Kraft bekommen, die sie vorher von Gott bekommen haben. Ohne diese Kraft werden wir immer böser. Nur in Verbindung mit Gott können wir wirklich gut sein. Das ist genau die Sache. Sein Sohn Jesus, ebenfalls Gott, wurde als Mensch auf dieser Erde geboren. Einer von uns. Und er sprach davon, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen sei und er tat außergewöhnliche Wunder, um zu zeigen, ich komme von Gott. Und Gott ist gut und er will euch Gutes tun. Er hat viele Heilungen vollbracht, viele Menschen von Dämonen erlöst, hat Menschen vom Tod auferweckt. Das waren die Dinge, die Gott getan hat, wie Jesus getan hat, hier auf dieser Erde, um zu zeigen, Gott will dir Gutes tun. Die Kraft und die Liebe Gottes wurde dadurch sichtbar. Und durch Jesus wurde das Evangelium Wirklichkeit. Er wurde zum Erlöser, dem einzigen Weg, der zurück zu Gott führt. Er wurde hingerichtet am Kreuz. Und am Kreuz nahm er alle Schuld, die wir Menschen jemals getan haben, auf sich. Und er starb daran, an dieser Schuld, an dieser Sünde. Er starb und damit hat er diese Schuld gesühnt, das heißt vernichtet. Und am dritten Tage ist er auferstanden, hat den Tod überwunden und ist wieder in den Himmel aufgefahren zu Gott. Und dadurch hat er den Weg zum ewigen Leben freigemacht. Das heißt, ewiges Leben bei Gott, in Gemeinschaft mit Gott. Er hat den Weg dadurch freigemacht, dass er wieder auferstanden ist. Und damit, mit dem, was er dort getan hat, hat er dem Menschen ein Angebot gemacht, eine Chance gegeben. Wenn er dieses Angebot annimmt, dann wird er wieder mit Gott versöhnt. Das heißt, ich muss meine Schuld bei Jesus loswerden und sagen, Jesus, komm du in mein Leben und regier du mein Leben. Und dann werde ich versöhnt. Dann werde ich wieder mit Gott versöhnt. Und dann empfange ich wieder die lebensspendende Kraft Gottes. Und dann kann ich wieder leben. Ich möchte das mal an einem Beispiel sagen, wie das funktioniert oder was man dazu braucht. Ihr alle kennt Handys, nehme ich an. Wahrscheinlich hat jeder von euch eins. Genau, da ist Kraft drin. Aber irgendwann geht die Kraft zur Neige. Und dann ist es gut, wenn man irgendwie eine Quelle hat, wo man die wieder auftanken kann. Und dazu gibt es unter anderem solche Dinge. Und ich sage jetzt mal nur, ich weiß, das ist ein Beispiel, was sinkt, gar keine Frage. Dies ist Gott. Da ist ungeheuer viel Energie drin. Und wenn du das mit dem zusammenbringst, wollen wir mal gucken, ob das funktioniert, leuchtet da was? Es leuchtet nicht sehr doll, aber er sagt mir, er lädt jetzt. Da ist eine Anzeige da. Könnt ihr nicht sehen? Zeigt er nicht, nee. Aber er lädt. Also er hat eben auch einen leisen Ton von sich gegeben. Das heißt, er ist in Verbindung getreten. Die Verbindung ist hergestellt worden und jetzt lädt er. Jetzt nimmt er Energie auf. Das funktioniert aber nicht bei jedem Handy. Es gibt ältere Modelle, die kannst du da drauflegen und gar nichts passiert. Die kriegen keine Energie, obwohl ja hier voll Energie drin ist. Volle Kanne. Aber du legst sie da drauf und da passiert gar nichts. Warum? Weil die keinen Empfänger haben. Hier ist eine Spule drin verbaut in diesem Handy, dass die Energie aus diesem Ding empfangen kann. Und wenn ich die da drauf lege, dann verbinden die beiden sich und dann kann mein Handy die Energie da rausziehen. Aber in den Älteren, wo dieses Ding nicht drin ist, funktioniert das nicht. Und sinngemäß, als der Mensch sich von Gott getrennt hat, ist dieses Teil, was da drin, kaputt gegangen. Von dem Moment an hätten wir ruhig in Gottes Gegenwart kommen können und da hätte nichts passiert. Weil wir können, ohne den Geist, können wir diese Kraft Gottes überhaupt nicht empfangen. Dazu muss erst dieser Empfänger wieder installiert werden, sinngemäß. Ja? Es muss ein Teil da drin sein, was die Kraft Gottes empfangen kann. Und das geschieht dadurch, wenn ich Jesus mein Leben gebe, dann bekomme ich seinen Geist. Das ist genau dieses Teil, was da drin im Handy verbaut ist, was diese Energie empfangen kann. Das heißt, wenn ich diesen Geist bekomme und mich Gott anschließe, dann bekomme ich die Kraft des Evangeliums wird dann in mir wirksam. Dann bekomme ich von ihm die Kraft, die in mir wirksam wird. Ja, so, das ist so. Und wenn da irgendwas zwischen ist, ja, also wenn ich jetzt meine Hand dazwischen halte und das Handy drauflege, dann passiert gar nichts. Keine Verbindung. Die Verbindung muss richtig drauf sein, sonst geht es nicht. So, das als Beispiel. Diese Kraft brauchen wir. Diese Kraft brauchen wir. So, wenn ich diese Entscheidung treffe, mich mit Gott zu versöhnen, mich mit Gott wieder eins zu machen, ja, ohne dass da was zwischen ist, dann bitte ich Jesus, mir alle Schuld zu nehmen. Das, was dazwischen ist, das nimmt Jesus weg. Und dann habe ich wieder Kontakt mit Gott und ich bekomme den Geist und dann empfange ich seine Kraft. Und das Ergebnis ist, weil mir die Schuld genommen ist, bin ich heilig. Heilig bedeutet ohne jede Schuld, rein, nichts Böses mehr da, sauber. Die Bibel vergleicht das häufig, wir kriegen weiße Kleidung an. Vorher waren wir in der Matsche, haben wir in der Matsche gesuhlt und diese Kleider werden uns ausgezogen und wir kriegen weiße, reine Kleider an. So, das ist das Bild, was dahinter steckt. Ohne jede Sünde, ohne Schuld. Wenn Jesus mir die Schuld abgenommen hat, bin ich rein und heilig. Und dann kann ich auch in die Gegenwart Gottes treten, weil Gott ist auch heilig. Wenn ich mit meiner Sünde in die Gegenwart Gottes trete, werde ich vernichtet. Allein durch die Heiligkeit Gottes, nicht weil Gott mir böse ist, weil Sünde in seiner Gegenwart kein Bestand hat. Die wird ausgelöscht durch die Heiligkeit, durch die Herrlichkeit, durch die Kraft Gottes. Und deswegen kann ich nicht mit Sünde in die Gegenwart Gottes kommen. Und das ist der Grund, warum ich Jesus brauche, um rein zu werden. Und dann kann ich zu Gott kommen und seine Kraft empfangen. Und dann fängt diese Kraft des Evangeliums an, in mir zu wirken und verändert mich. Sie macht mich zu einem guten Menschen, so wie Gott das zu Anfang schon geplant hat. Ich lese mal, was die Bibel dazu schreibt. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Dieses ist jemand in Christus, das ist genau das, was ich gesagt habe, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld und ich will, dass du mein Leben regierst, das ist dieses in Christus hineinkommen, ja, rein zu werden und dann werde ich eine neue Schöpfung. Als ich zum Glauben kam, das ist schon ein bisschen länger her, aber als ich zum Glauben kam, kannte ich diesen Vers noch nicht. Aber wenn ich ihn schon gekannt hätte, so aus meiner heutigen Sicht, sonst hätte ich mich gewundert, wieso bin ich jetzt neu geworden? Ich bin immer noch genauso wie vorher. Ich sehe noch genauso aus wie vorher. Vielleicht ein bisschen freudiger, ja, weil ich Jesus kennengelernt habe, aber ansonsten genau dasselbe wie vorher. Manchmal auch immer noch die gleichen schrägen Gedanken und die blöden und bösen und so viel hat sich doch gar nicht geändert. Was ist denn da neu geworden? Aber jetzt, knapp 50 Jahre später, kann ich bestätigen, ja, es ist wirklich alles neu geworden. Nicht äußerlich. Nicht von einem Moment auf den anderen habe ich mich total verändert. Aber die Voraussetzungen meines Lebens, die Grundlagen meines Lebens haben sich total verändert. Vorher war mein Vater der Teufel. Ich sage es mal so deutlich. Ich habe mich von Gott getrennt und habe auf dieser Erde gelebt und auf dieser Erde lebt und wirkt der Teufel. Das war meine Umgebung. Von dem habe ich Einfluss gekriegt. Ich habe nicht mich mit dem Teufel in irgendeiner Weise verbündet, aber in dieser Welt ohne Gott herrscht Böses. Und ich habe schräge und böse und blöde Gedanken gehabt. So, das war die Grundlage. Wenn ich Negatives in mich aufsauge oder in mich hineinkommt, dann kommt das auch aus mir heraus. Und als ich Jesus kennengelernt habe, die Bibel spricht davon, ich bin versetzt worden aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Wenn ich mir vorstelle, ein Baum wird aus einem giftigen Boden in einen guten Boden verpflanzt. Auf dem giftigen Boden war er wahrscheinlich am Krepeln und hat keine guten Früchte gebracht. Ja? Im guten Boden fängt er an aufzublühen und gute Früchte zu bringen. Und das ist genau der Unterschied. Die Grundlage meines Lebens hat sich verändert. Ich bin jetzt Kind Gottes. Ich bin beim Vater wieder dran und empfange wieder seine Kraft, seine gute Kraft, seinen guten Einfluss auf mein Leben. Genau das ist die Kraft des Evangeliums. Und deswegen sagt der Herr hier, es hat sich was grundlegend geändert. Und vor allen Dingen, dieser Teil, der im Handy drin ist, der die Kraft empfangen kann, also mein Geist ist neu geworden. Der war vorher nicht da oder kaputt, wie auch immer. Jedenfalls ist das neu geworden und das gibt mir die Möglichkeit, wieder von Gott Kraft zu empfangen. So, deswegen steht hier, alles ist neu geworden. Und die Auswirkungen, also das nennt sich übrigens, das nennt die Bibel Wiedergeburt. Ich bin nicht nochmal Baby geworden, sondern Wiedergeburt heißt, ich habe den Geist wiederbekommen, den der Mensch ganz zu Anfang bei der Schöpfung gehabt hat, aber den er verloren hat, als er sich von Gott getrennt hat. Und diesen Geist habe ich wiedergekriegt. Das ist die Wiedergeburt. Nicht ich selbst, mein Körper, sondern der Geist ist neu geworden. Das ist die Wiedergeburt und das macht alles neu. Und ich bin nicht so geblieben, wie ich war. Von dem Moment an hat die Kraft des Evangeliums in mir gewirkt und hat mich verändert. Hat meine Gesinnung verändert. Eigentlich braucht ihr nur noch mal euch zu erinnern, was Virginia vorhin gesagt hat. Das war genau das. Ich habe nicht so tief drin gesteckt wie Virginia, aber das ist genau das, was bei ihr verändert worden ist. Das war die Kraft des Evangeliums, nichts anderes. Gott hat in sie hineingewirkt. Und das ist nicht von einem Moment auf den anderen passiert. Ja? Wie viele Jahre waren das, Virginia? Genau. Ich wiederhole das nochmal, damit das auch auf die Dings, weil das versteht sonst diejenigen, die uns zuschauen, nicht. Virginia hat Befreiung erlebt bei Drogen und Alkohol war es, glaube ich, auch, ne? Zigaretten waren es, gut, genau. Also Zigaretten und Drogen, da hat sie sofort Befreiung erlebt. Also da war sofort was sichtbar, für sie auch spürbar, aber vieles andere hat lange gedauert. Ein paar Jahre. Und ist wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, ist es immer noch dabei. Ja? Der Herr ist immer noch dabei. Ich bin auch noch längst nicht fertig. Auch wenn ich 50 Jahre schon mit Jesus unterwegs bin, ich bin noch längst nicht heil. Die Kraft des Evangeliums wirkt immer noch in mir, wenn ich an ihm dranbleibe. Das nennt die Bibel übrigens Heiligung. Das ist ein Prozess, der mit der Zeit geht. Wir würden das gar nicht aushalten, wenn der Herr uns sofort umkrempeln würde. Außerdem möchte er auch immer, dass wir Ja sagen dazu. Er bietet uns Dinge an und wir müssen sie nehmen und sagen, ja, ich will so werden. Und das braucht manchmal seine Zeit. Wir haben nämlich auch unseren Dickkopf. Du vielleicht nicht, aber ich. So, was hat das für Auswirkungen? Also wir haben das eben gehört von Virginia. Bei mir hat es auch, also ich war zum Beispiel, ich kann mir Virginia, ganz ehrlich, was sie vorhin gesagt hat, ich kann mir Virginia gar nicht so vorstellen. Ich kenne sie nämlich so nicht. Nee, genau. Aber das ist die Veränderung, die die Kraft des Evangeliums bewirkt. Und das, wie gesagt, das ist keine explosionsartige Kraft, sondern die wirkt im Stillen, aber so viel nachhaltiger. Wie angenehm ist Virginia heute? Wie liebreizend, sage ich mal so, auch wenn das ein altes Wort ist. Aber ich finde das immer schön. Virginia hat so ein wirklich liebreizendes Gemüt, ja. Wir lesen auch in der Bibel von Auswirkungen, die die Kraft des Evangeliums hat. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Da war, ich sag mal kurz die Vorgeschichte, kurz nach Pfingsten. Pfingsten war Ausgießung des Heiligen Geistes. Petrus stand mitten in Jerusalem und hat gepredigt und 3000 Leute haben sich bekehrt. Und täglich kamen neue dazu. Und hier ist eine der Auswirkungen, wie diese Gemeinde dann aussah. Apostelgeschichte 4, Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Also wenn hier die Rede von 10 oder 20 Leuten wäre, dann könnte man sagen, okay, das könnte ich mir eventuell noch vorstellen. Wobei, da musst du auch die richtigen Leute finden. Dies waren Tausende. Nicht nur die ersten 3000, sondern täglich kamen Leute hinzu. Das heißt, es waren mehr als 3000. Es waren also Tausende. Kannst du dir Tausende vorstellen, die ein Herz und eine Seele sind? Ich nicht. Es sei denn, Gott wirkt in ihnen und verändert sie. Und genau das ist passiert. Ich glaube nicht, dass die vorher vollkommen eins waren. Die hatten mit Sicherheit irgendwelchen Streit und irgendwelche Animositäten und du gefällst mir nicht und die Nase und wie auch immer. Hier waren sie ein Herz und eine Seele. Und die, stell dir mal tatsächlich vor, du müsstest mit deinem Sitznachbarn jetzt dein Portemonnaie teilen. Das in Deutschland. Wenn es ans Portemonnaie geht, dann werden wir eigen. Ne? Dann so. Und die haben alles geteilt, die haben alles auf den Haufen geworfen, haben das dann verteilt. Die, die brauchten, nahmen und die, die hatten, die gaben. Boah, heute, eigentlich können wir das immer noch so leben. Ne? Also es ist keine biblisches Gebot, wir müssen das nicht tun. Aber es wäre cool, oder? Das ist die Kraft des Evangeliums, die wirkt. Neulich bei unserem Gebetstreffen haben wir uns über allerlei Missstände hier in Deutschland aufgeregt. Und anschließend auch dafür gebetet, dass sich das verändert. Also wir sind nicht nur am Schimpfen dort, sondern wir beten auch. Und als wir so gebetet haben, kam mir auf einmal ein Gedanke. Wir haben dafür gebetet, so, dass Politiker sich bekehren oder die, die blöde Gedanken haben, dass sie abgesetzt werden und dass sich Umstände ändern, Gesetze ändern und so weiter. Und auf einmal kam mir dieser Gedanke von der Kraft des Evangeliums, was sie bewirkt. Und ich habe, mir wurde auf einmal bewusst, Gott wird keine Gesetze ändern. Und Gott wird auch nicht einfach Politiker austauschen und da Leute reinsetzen, die gläubig sind und die das nur noch so machen, wie es in der Bibel steht. Macht Gott nicht. Wir wünschen uns das manches Mal. Wir wünschen, dass Gott eingreift von oben und alles verändert, so zum Guten. Gott hat einen anderen Weg. Schon immer gehabt. Stell dir mal vor, damals in Israel war es auch nicht so. Die haben unter römischer Herrschaft gelebt. Und die Römer waren ihre Feinde, die haben sie unterjocht, die haben den Steuern abgeknopft, die waren so richtig, Gott hätte doch einfach sagen können, schmeiß die Römer raus. Das haben sie übrigens auch von Jesus erwartet, ne? Dass er die Römer rausschmeißt und selber König wird und regiert. Das erwarten wir manches Mal auch. Jesus, setz dich doch endlich mal in Berlin auf den Thron und sei du unser König. Fände ich auch besser, ganz ehrlich. Aber macht er nicht. Was macht er denn? Er verkündigt das Evangelium. Und wenn Menschen darauf eingehen, dann werden sie innerlich verändert. Und wenn mehr Menschen sich innerlich verändern, dann verändert sich die Gesellschaft. Das ist der Punkt. Genau so macht er es. So verändert er Gesellschaften, so verändert er Länder, Dörfer, Städte. Und das gilt für ganz Deutschland genauso wie für diese Stadt, für Wolfsburg, hier für den Lagberg. Wir haben immer dafür gebetet, dass der Lagberg sich verändert, dass Gott da hineinkommt, dass Gott anfängt zu regieren. Aber wie macht er das denn? Indem Menschen zum Glauben kommen, indem sie ihn anbeten, indem sie ihm folgen und verändert werden, liebevoller werden, miteinander. Die Kraft Gottes in Anspruch nehmen und wieder gut werden. Genau so. Das ist die Kraft des Evangeliums. Und die verändert viel, viel tiefgreifender, als wenn du hier jemanden, einen neuen Bürgermeister reinsetzt, der jetzt die Bibel liest. Weil der wird die Gesinnung der Menschen nicht verändern können. Der wird sicherlich Gutes machen können, keine Frage. Auch vielleicht gute Verordnungen und immer wieder dafür werben. Aber ganz ehrlich, mit gut zureden wird sich kein Mensch verändern. Da muss innen drin was passieren. Und das geht nur von Gott. So, wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir das Evangelium verkündigen. Anders geht's nicht. Heiligung. Das ist das, was die Kraft des Evangeliums bewirken will. Heiligung. Gott will uns zu besseren Menschen machen. Hört sich gut an, ne? Gott will uns zu besseren Menschen machen. Wenn wir das zulassen, schafft er das auch. Aber das ist nicht alles. 1. Petrus 3, 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unverfänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Auf uns wartet ein Erbe. Nicht das unserer Eltern, vielleicht das auch noch, bei mir nicht mehr, da gibt es nichts mehr. Jetzt bin ich der Vererbende, aber auf mich wartet ein Erbe, zwar von meinem Vater im Himmel. Das kriege ich ganz am Ende, noch nicht jetzt, logisch, aber wenn ich bei ihm bin, dann wird mir das ausgezahlt. Und dir auch, wenn du dich mit ihm versöhnt hast und Kind Gottes geworden bist, dann gehört dir ein Erbe. Dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, das steht da ja auch drin in dem Text, genau das ist das. So, ewiges Leben, das ist ein Teil dieses Erbes. Das heißt, ich werde nicht sterben und dann irgendwo vergraben werden und dann gibt es mich nicht mehr. Nein, ich bekomme ewiges Leben bei Gott. Und was das Erbe sonst noch beinhaltet im Himmel, da bin ich mal gespannt drauf. Ich glaube nicht, dass er uns noch ewig leben lässt und dann irgendwo, keine Ahnung, eine öde, in einer öden Landschaft absetzt und sagt, guck mal zu, wie du das jetzt hier kultivierst. Ich glaube, das wird schön sein, das wird herrlich sein und wir werden das genießen können. In Ewigkeit genießen, die Schönheit im Himmel. So, aber damit wir das auch in Anspruch nehmen können, müssen wir die Kraft Gottes dauerhaft in Anspruch nehmen. Das ist das, was da steht. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Das heißt, wir müssen in dieser Kraft, wir müssen diesen Kontakt zu Gott behalten. Wenn wir dazwischendurch sagen, so, ich habe jetzt so viel erlebt, ich habe jetzt Jesus ins Leben aufgenommen und jetzt mache ich wieder das, was ich vorher gemacht habe, ohne Jesus, dann verlieren wir den Kontakt. Was passiert mit dem Handy, wenn du das nicht auflädst? Irgendwann ist es wieder alle. So, und bei uns heißt das, wir werden wieder böse. Ohne Gott wird der Vorgang wieder fortgesetzt, der ganz so einfach mal angefangen hat, als wir uns von Gott getrennt haben. Wenn wir uns wieder von Gott trennen, passiert dasselbe. Also bleiben wir an Gott dran, so wie er sich das ursprünglich gedacht hat und empfangen die Kraft Gottes und dann bleibt diese Veränderung dauerhaft und wir werden dort ankommen. Das hat er uns versprochen. Er sorgt dafür, dass wir dieses Erbe erreichen. Nicht wir, sondern er sorgt dafür, wenn wir ihn lassen. Manchmal können wir ja so, gerade wenn man so länger schon unterwegs ist mit Gott und er uns schon verändert hat zum Guten, dann könnten einem ja so mal die Gedanken kommen, ich bin jetzt schon so guter Mensch geworden, ich kriege das auch alleine hin. Ich weiß nicht, ob wir genau so denken und diese Gedanken haben, aber manchmal handeln wir so. Geht mir jedenfalls so. Vielleicht dir nicht, aber mir geht das manchmal so. Vergiss es. Es ist bestimmt so, dass du gut geworden bist oder besser geworden bist als vorher, aber du wirst es nicht alleine schaffen. Das kannst du vergessen. funktioniert nicht. Diesem Irrtum sind die ersten Menschen schon zum Opfer gefallen. Und du kannst das auch ausprobieren, aber du wirst die gleiche Erfahrung machen wie sie auch. Es wird nicht funktionieren. Wir brauchen Gott, wir müssen mit ihm verbunden bleiben und nur wenn seine Kraft dauerhaft in uns wirkt, dann werden wir das Ziel erreichen. Deswegen sagt Petrus ein paar Verse weiter, in Vers 13 und 16, bis 16, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Hört sich ein bisschen altertümlich an, weiß ich. Ich lese trotzdem diese Übersetzung. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wovon ist hier die Rede? Von der Kraft des Evangeliums. Setzt eure Hoffnung nicht auf euer Können, auf euer Gutsein, sondern auf die Kraft des Evangeliums. Setzt sie auf Jesus, der in euch wirkt. Wenn wir dahin unsere Kraft setzen und sagen, da kommt meine Stärke her, dadurch kann ich anders sein, dadurch kann ich Gutes tun, dadurch kann ich lieben, auch wenn ich von selber nicht lieben kann, dann ist die Hoffnung richtig gesetzt. Anders geht es nicht, anders funktioniert es nicht. So, darum, und dieses Umgürten der Gesinnung heißt nichts anderes, richtet eure Gedanken genau da drauf, nicht auf, wie gut ihr jetzt seid, sondern darauf, wie gut Gott ist. Und dass er das in uns bewirken kann. Und jetzt geht es weiter, Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Jesus hat uns heilig gemacht, als wir das erste Mal zu ihm gekommen sind. Und ich glaube, die meisten von uns haben was gespürt dabei. Nicht jeder hat sofort eine Befreiung erlebt, weil nicht jeder so unbedingt in Gebundenheit drin war. Und trotzdem haben wir gemerkt, da hat sich was verändert. Wir sind frei geworden. Heilig. Erst mit dem Laufe der Zeit, zumindest ging es mir so, erst im Laufe der Zeit habe ich begriffen, was da eigentlich passiert ist. Ja, und dass ich daran festhalten muss. Und wenn ich mal wieder unheilig werde, weil ich mal wieder was Blödes gemacht habe, dass ich wieder zu Jesus gehen kann und wieder heilig werden muss und Jesus um Vergebung bitten muss. Und genau das ist das, was hier steht. Bleibt da dran, bleibt heilig, bleibt in dieser Heiligung. Geht immer wieder zu Jesus hin und lasst euch vergeben, damit diese Verbindung nicht getrennt wird, sondern bleibt dran. Und jedes Mal, wenn wir mal wieder einen Blödsinn machen, dann schiebt sich was dazwischen. Dann wird die Verbindung getrennt. Und wenn wir sagen, Jesus, vergib uns, dann ist das wieder weg. Dann ist die Verbindung wieder da und wir leben wieder in dieser Kraft. Das ist das, was Petrus uns, also damals denen, aber uns genauso, uns eindringlich sagt. Bleibt da dran, bleibt in Kontakt, bleibt in der Kraft des Evangeliums und dann werdet ihr am Ziel ankommen. Es ist die Kraft des Evangeliums, die dich ins ewige Leben bringt. Nicht du selbst, nicht deine eigene Anstrengung, du kannst es nicht. Keiner von uns kann das. Genau, lass uns diese Kraft des Evangeliums genießen. Das ist nichts Unangenehmes, sondern das ist was richtig Gutes. Ich fasse mal zusammen. Wir sind auf Gottes Kraft angewiesen. Es sei denn, wir wollen böse leben. Dann können wir das sein lassen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn du hier im Gottesdienst bist, dass du das möchtest. Wir sind auf Gottes Kraft angewiesen, um Menschen zu werden, die mit sich selbst, mit ihren Mitmenschen, mit ihrer Umwelt und auch mit Gott gut und richtig umgehen wollen. Auch mit dir selbst. Dich selbst zu lieben, dazu musst du geliebt werden. und nicht allein von Menschen. Du musst die Liebe Gottes empfangen, dann weißt du, wer du bist. Er kann dir sagen, wie sehr du geliebt bist von ihm. Und dann kannst du dich auch selbst lieben. Also, dazu brauchen wir Gott. Das Evangelium ist die Botschaft von Jesus, der die Schuld, die uns von Gott trennte, auf sich genommen hat und uns damit die Chance ermöglicht hat, uns wieder mit Gott zu versöhnen. Und ich ergänze, und uns immer wieder von Sünde reinigt, wenn wir zwischendurch mal wieder Fehler machen. Wenn wir diese Chance nutzen, wird die Kraft des Evangeliums in uns wirksam und sie macht uns zu Kindern Gottes und befähigt uns dazu, im Einklang mit dem Willen Gottes zu leben und das ewige Leben zu erlangen. Und jetzt bist du gefragt. Ergreifst du die Chance, dich mit Gott zu versöhnen? Jesus wartet auf dich. Also wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, wenn du sagst, so, bei mir fehlt noch was, ich kann die Energie noch gar nicht, die Kraft Gottes, die Kraft des Evangeliums noch gar nicht empfangen, dann nimm die Chance heute wahr. Jesus wartet auf dich. Geh zu ihm. Wir unterstützen dich gerne dabei, wenn du nicht genau weißt, wie du das machen sollst. Wir unterstützen dich gerne dabei. Wir werden dich nicht drängeln. Das ist deine Entscheidung. Genau. Komm einfach auf uns zu. Also alle, die so ein Schild haben, die darfst du ansprechen. Die sind in der Lage, dir zu helfen dabei. Aber es gibt noch schon eine ganze Menge, die haben diese Entscheidung schon getroffen. Auch du bist gefragt. Ist die Verbindung zu Gott immer noch ganz intakt? Das dürfen wir uns immer wieder fragen. Ist sie da? Wirkt das Evangelium noch in dir? Bist du heilig? Am besten fragen wir Gott danach. Am besten fragen wir Gott danach. Ich weiß selber nicht immer, ob ich heilig bin oder nicht. Ob ich nicht doch irgendwas gemacht habe. Aber Gott wird mir das zeigen. Er möchte nämlich, dass ich heilig bin. Er möchte mir keine Vorwürfe machen, sondern er möchte sagen, guck mal Stefan, da bist du nicht ganz in Ordnung gewesen. Da hast du das und das gemacht und jenes. Ich werde jetzt nicht darüber sprechen. Aber es gibt immer was. Und das zeigt er mir. Und dann sage ich, Herr, vergib mir. Und dann macht er mich wieder heilig. Und die Verbindung ist da, nicht getrennt, nicht am Wackeln, sie ist da. Du darfst zu Jesus kommen, er vergibt dir gerne und er möchte, dass du mit Gott verbunden bleibst. Wisst ihr, das ist seine größte Freude, wenn das die Kraft des Evangeliums in dir wirkt und er sieht die Veränderung. Amen.